Ja, letzte Woche habe ich einen Vers aus Matthäus 7, dort nämlich befinden wir uns gerade in einer Predigtreihe, und letzte Woche habe ich einen Vers gelesen, aber keine Erklärung dazu weitergegeben, und mit diesem Vers möchte ich heute Morgen beginnen. Es ist der Vers aus Matthäus 7, Vers 6, und den haben wir auch hier, und dort sagt Jesus: Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Jesus, warum gebrauchst du solch krasse Worte, um hier etwas deutlich zu machen? Und wir verstehen manchmal die Aussagen, wenn wir sie das erste Mal lesen, verstehen wir sie nicht. Und man könnte sich fragen, warum steht diese Stelle hier an diesem Platz? Aber ich glaube, überall, wo wir Verse in der Bibel finden, da sind sie da nicht von ungefähr, sondern weil Gott sie dort haben wollte. Und weil der Autor, der es geschrieben hat, genau so beabsichtigt hat. Und wir müssen herausfinden, was bedeutet dieser Vers und in welcher Beziehung steht er zu dem, was wir letzte Woche gehört haben. Letzte Woche haben wir gehört von dem, du sollst nicht richten. Wir sollen nicht undifferenziert andere Geschwister einfach nach dem Schein richten und eine Meinung bilden und Motive aufbauen, die vielleicht gar nicht stimmen. Und wie passt das jetzt hier zusammen? Einerseits Jesu Aufforderung, dass wir andere Geschwister nicht verurteilen. Und dann jetzt hier dieser Vers. Und ich glaube, sie gehören zueinander. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. So wie wir wirklich aufpassen sollen, dass wir nicht verurteilen, genauso sollen wir im Kontakt mit anderen Menschen beurteilen. Und die Menschen wirklich unterscheiden. Und wir sollen nicht davon ausgehen, dass alle Menschen gleich sind, denen wir begegnen. Und ignorieren, dass es Unterschiede gibt. Und die Frage ist, was meint Jesus jetzt hier? Lasst mich das kurz erklären. Jesus spricht hier von einem Bild, ganz klar. Wir wissen, hier handelt es sich um Hunde und um Schweine. Und es ist ganz klar eine Metapher. Jesus meint nicht den Hund vom Nachbarn, der immer wieder nervt und bellt. Und Jesus meint auch nicht die Schweine in irgendeinem Mastbetrieb in unserer Zeit und auch nicht damals auf irgendeinem Bauernhof, sondern Jesus möchte durch dieses Bild etwas deutlich machen. Was bedeuten das Heilige und die Perlen? Auch hier liegt eine Bedeutung drin. Und Jesus möchte eigentlich hier in aller Klarheit deutlich machen für uns Menschen, für die, die zu seinem Reich gehören, dass wir mit aller Vorsicht Menschen begegnen sollen und das Kostbare, was wir haben in unserem Glauben, im Evangelium, in der Botschaft vom Reich Gottes, dieses Kostbare, was er hier bezeichnet als Heiliges und als die Perlen, die sollen wir nicht einfach so vor die Hunde und vor die Schweine schmeißen. Weil wenn Jesus hier von Hunden redet, dann redet er nicht von einem Hund, so wie meine Eltern ihn haben, nämlich den süßen, netten Barney. Barney ist ein Hund, der ist zu allen Menschen lieb und nett. Und der hat noch nie einer Fliege etwas zuleide getan. Und Barney bellt niemals einen Menschen an, außer andere Hunde. Und solch einen Hund meint Jesus hier nicht. Sondern Jesus meint vielmehr diese Straßenköter, die dreckig und zerzaust und verstreut sind. Vielleicht haben sie sogar Tollwut. Und wir können uns aus südländischen Ländern ein wenig vorstellen, diese Straßenhunde, die überall herumsteunen und nach Essen suchen. Genau solche Hunde meint Jesus hier. Und auch die Schweine, von denen Jesus hier spricht, das war für die Juden damals ein absolut unreines Bild. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Hier sind Hunde, die suchen nach Essen und die können gar nicht den Schatz erkennen, den wir ihnen anbieten. Sie meinen, es wäre etwas zu essen. Sie nehmen diese Perlen in den Mund und begreifen, das ist nicht zum Essen. Und sie werden sauer auf uns und sie gehen hinter uns her, um uns zu jagen und um uns, wie sagt es hier der Vers, damit sie euch sich nicht umwenden und euch zerreißen. Und hier müssen wir einfach erkennen, dass es Jesus darum geht, dass es Menschen gibt, die wie Straßenköter böse sind. Das sind Jesu Worte hier. Aber es gibt solche Menschen, die absolut zu sind für die Herrlichkeit des Schatzes, den wir anzubieten haben. Sie sind nicht nur zu, sondern sie begegnen uns sogar mit Abwehr und mit Bösem und mit Abscheulichem. Und wenn wir solchen Menschen begegnen, dann sagt Jesus, pass auf, dass du das Kostbare, was du hast, ihnen nicht einfach vor die Füße wirfst, denn das kann sich gegen dich wenden. Und so lade ich uns ein, dass wir vorsichtig sind. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt niemandem mehr diesen kostbaren Schatz weitergeben. Nächste Woche werden wir in unserer Schulung von Evangelisation explosiv auf die Straße gehen. Und da kann ich diesen Vers nicht mitnehmen und sagen, wo sind die Hunde, wo sind die Schweine? Ich kann's ja nicht wissen. Der erste Kontakt mit Menschen macht es uns dann aber deutlich, wo die Hunde und wo die Schweine sind. Da, wo Menschen böse reagieren, wo sie abartig reagieren, abscheulich reden von dem Glauben und von dem Schatz, den wir ihnen anbieten, und sie sind absolut nicht offen für das Kostbare. Da sollen wir alles dran setzen, um uns abzuwenden und den Staub von unseren Füßen abzuschütteln und weiterzugehen. Weil Jesus sagt, diesen Menschen, die nicht offen sind, denen sollen wir es nicht weitergeben. Und so gibt es, glaube ich, im Leben von uns Menschen solche Begegnungen, wo wir begreifen, da komme ich nicht durch mit dem, was ich ihm anbieten will. Und dann sagt Jesus, dann lass es. Ich selber habe so einen Fall mal erlebt, das war ein junger Mann, der kam zu uns in den Hauskreis und er schien interessiert zu sein an der Botschaft des Evangeliums und am Reich Gottes, aber ich merkte, er war ein Hund. Er hatte sich wirklich verschlossen. Er wollte diesen kostbaren Schatz des Evangeliums nicht, sondern er wollte an seinem eigenen alten, verlorenen Glauben festhalten und hat sich manchmal blasphemisch geäußert. Und irgendwann habe ich gesagt, ich treffe mich nicht mehr mit dir. Dafür habe ich keine Zeit. Und ich denke, das ist manchmal dran, dass wir entscheiden, hey, bis hierher und nicht weiter. Mit dir werde ich über den Glauben nicht mehr reden. Und das ist der große Unterschied zu dem, was Jesus in der letzten Woche sagt. Richtet nicht nach dem Schein. Hier sagt Jesus jetzt, beurteilt Menschen. Und wenn sie zu sind und böse auf euch reagieren mit dem Schatz, den ihr ihnen anbietet, dann nehmt diesen Schatz zurück, behaltet ihn für euch und wendet euch anderen Menschen zu, die dafür offen sind. Und das ist, denke ich, die Bedeutung, die hier dem Ganzen einen Sinn gibt. Und dann kommen wir nun zu dem nächsten Abschnitt und die Frage ist, wie passt dieser jetzt hier rein? Das müssen wir immer fragen, inwieweit die Verse voneinander abhängen. Jesus hat ja bisher in dieser Bergpredigt radikale Forderungen an uns Menschen gestellt. Forderungen, bei denen wir teilweise wirklich in Verzweiflung geraten müssten, um uns zu fragen, wie können wir das, was Jesus fordert, überhaupt erfüllen? Und genau in diese Verzweiflung und in diese Hilflosigkeit wendet sich jetzt dieser Abschnitt. Man könnte meinen, Jesus, hast du nicht schon im Vater Unser genug über das Gebet erzählt? Wir haben vor 4 Wochen eine Predigt darüber gehört. Aber nein, hier an dieser Stelle, nachdem Jesus eine Forderung an uns gestellt hat, nach der anderen, will er uns helfen, wie wir überhaupt diese Forderung erfüllen können. Und hier haben wir dann diesen großartigen Abschnitt, den wir gerade besungen haben. Und ich will ihn jetzt mal lesen. Und dort sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Ja, habe so eine Last für diese Verse und dass wir sie begreifen. Und Martin Lloyd-Jones sagt zu diesen Versen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, nichts Ermutigenderes oder Tröstliches in aller Ungewissheit und in allen Gefahren unserer Tage als den Inhalt dieser Verse. Für den Christen, der Gott nachfolgt, gibt es kaum etwas Kostbares als diese Verse. Und trotzdem weiß ich, dass hier Menschen sitzen, für die ist das, was hier steht, ganz weit weg. Und ich selber, ich kenne es aus meiner Erfahrung, wie bitte? Bitte und ich bekomme? Ich habe schon so oft gebeten und ich habe es nicht bekommen. Was machen wir damit? Wenn das nicht zusammenpasst, entweder ist Jesus ein Lügner oder wir müssen es irgendwie anders erklären. Bittet und es wird euch gegeben. Jeder, der bittet, empfängt. Wie klingt das für dich? Hast du dir schon mal die Unfassbarkeit dieser Aussage vor Augen geführt? Bist du schon mal daran zerbrochen, dass das nicht Wirklichkeit ist in deinem Leben? Ich möchte uns da heute Morgen mit hineinnehmen, dass wir ein tiefes Vertrauen gewinnen, dass das wahr ist. Weil wenn das nicht wahr ist, dann ist Jesus ein Lügner und dann ist alles, was er gesagt hat, nicht wahr. Und dann können wir unseren Glauben an den Nagel hängen. Aber wenn es wahr ist, was meint ihr, was wir dann für einen Schatz haben in dieser Verheißung? Ich meine, wir erleben manchmal nicht, dass das wahr ist. Woran liegt das? Lass mich kurz einige Gründe aufführen, warum wir das nicht so erleben. Dass wir beten und empfangen. Als erster Grund, ganz einfach, sagt Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Deswegen empfängst du nichts. Deswegen erlebst du nichts im Gebet. Weil du überhaupt nicht betest. Dann kannst du auch nichts erleben. Andersherum sagt Jakobus aber auch, ihr habt nicht, ihr empfangt nicht, ihr erlebt nicht, dass das wahr wird, weil ihr in übler Absicht bittet. Um es für eure Begierden zu verzehren. Das heißt, wenn du egoistisch betest, nur für deine eigenen Bedürfnisse und dass dein Leben gut funktioniert und alles glatt läuft, dann kann es sein, dass du falsch betest. Nämlich nur für dich. Der Schlüssel zu erhörlichem Gebet, so wie es hier heißt, ist nämlich die Bedingung, dass wir bitten nach dem Willen Gottes. So wie Karl Ernst uns das vorher vorgelesen hat aus 1. Johannes 5. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so wissen wir, dass er uns hört. Und das, glaube ich, ist einer der Gründe, warum wir Gott nicht erleben im Gebet. Und wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und weil wir falsch bitten, weil wir nicht in seinem Willen bitten. Aber was ist mit all den Dingen, wo wir meinen, hey, das ist doch Gottes Wille, diese Krankheit zu heilen, diesen Menschen zu retten, diese Situation zu ändern, das kann Gott doch nicht wollen, dass ich in so einer kaputten Ehe draufgehe. Der muss mich doch da rausholen. Was machen wir denn mit solchen Dingen, wo wir von Herzen her wirklich sagen, ich bete doch richtig. Ich erinnere mich an den 8. Januar, als mein Bruder im Krankenhaus war. Donnerstag kam er ins Krankenhaus und Freitag haben wir große Ängste gehabt. Er hatte Symptome und man hatte die Befürchtung, dass er eine schlimme Krankheit hat. Mein Onkel hatte die Krankheit, ist daran gestorben. Meine Tante hat die Krankheit und ist schwerst pflegebedürftig. Und dann ist mein Bruder im Krankenhaus. Und dann lesen wir in der Losung, und dort steht, und dort bete ich, erweise deine Güte, Herr, denen, die dir vertrauen. Und ich flehe an diesem Freitag zu Gott, ich flehe an dem ganzen Wochenende zu Gott, und ich schreie, dass er die Krankheit von diese drohende Krankheit abwendet. Und am Dienstag bekomme ich den Anruf und meine Mutter sagt mir genau, dass er diese Krankheit hat. Und auf einmal bin ich im Ringen und mich frage, hey, was hat das Gebet denn überhaupt für eine Bedeutung? Wohin führt uns das? Wenn wir beten und Gott hört uns nicht. Wenn wir beten und wir meinen, Gott hat sich weggedreht von uns. So wie Hiob es erlebt hat. Gott ist nicht da. Und wir leben sozusagen in einer Wüste. Und wir wissen nicht mehr vor und aus. Was machen wir dann, wenn niemand uns mehr hört? Wir haben keine Hoffnung mehr. Ich denke, dann sollten wir trotzdem nicht hieran zweifeln. Sondern wir sollten dann uns eines in Erinnerung rufen, und das hat Paul Miller in seinem Buch The Praying Life gut formuliert. Dort sagt er, Gott führt manchmal den, den er liebt, in solch eine Wüste. In eine Wüste, wo er Gebet scheinbar nicht hört. Wo er scheinbar nicht da ist. Und dann sagt Paul Miller weiter, die stille, trockene Luft der Wüste führt uns in das Bewusstsein von absoluter Hilflosigkeit, die so wichtig ist für den Geist des Gebets. Und wir werden durch diese Wüste dahin gebracht, dass wir zerbrechen und begreifen, wir haben keine andere Hoffnung mehr als den, der sich vor uns verborgen hat. Und wir begreifen, wir können uns an ihm festhalten. Und er ist unsere einzige Hoffnung. Und wenn wir also das nicht bekommen, was wir brauchen, dass ich die Heilung von meinem Bruder so sehr erfleht habe. Und dass du das nicht bekommst, was du brauchst, nämlich die Errettung von einem Menschen oder dass Gott dir hilft in manchen Dingen. Dann heißt das nicht, dass Gott sich von dir zurückgezogen hat. Dann heißt das nicht, dass Gott dich nicht hört. Sondern dann heißt es einfach, dass Gott eine andere Geschichte schreibt in deinem Leben. Und diese Geschichte sieht manchmal anders aus, wie wir sie uns erwünschen. Und diese Geschichte ist oft ohne Schmerzen. Aber in der Geschichte Gottes geht es nicht um ein schmerzfreies Leben, sondern es geht dabei darum, dass Gott uns heiligt, dass Gott uns in die Wüste führt, um uns zu verändern, um uns in die Verzweiflung zu führen, damit wir begreifen, wie er ist und was er uns geben kann. Und deswegen habe ich solch eine Last, dass wir einerseits die Realität von unerhörtem Gebet anerkennen und sagen, ja, ich erlebe das auch, dass Gott mich nicht hört. Aber andererseits, dass wir trotzdem begreifen, Gott hört. Auch wenn wir scheinbar denken, er ist nicht da. Und wir begreifen, er hat einen anderen Plan mit unserem Leben. Und er schreibt eine Geschichte, die ist viel, viel besser als die Geschichte, die wir für unser Leben schreiben würden. Und ich bin gespannt, was Gott mit meinem Leben für eine Geschichte schreibt. Ich kann es mir jetzt noch nicht ausdenken. Ich bin gespannt, was Gott mit deinem Leben noch für eine Geschichte schreibt. Aber die Geschichte Gottes ist immer die beste. Und deswegen, lasst uns begreifen als allererstes hier, wenn wir das lesen, Gott ist kein Wunscherfüllautomat. Wo wir einen Wunsch reinschmeißen und da kommt den erfüllte Wunsch unten raus. So können wir Gott nicht anerkennen und das ist auch nicht die Verheißung, die hier Jesus meint. Es geht hier nicht um einen Freifahrtschein, alles was ihr bittet, das bekommt ihr. Sondern es geht um etwas anderes. Was Jesus hier eigentlich will durch diese Verheißung ist, uns im Vertrauen stärken, dass er Gebet hört, dass der Vater da ist. Und er möchte, dass wir zuversichtlich beten. Und so habe ich auch die Predigt überschrieben mit einem ganz einfachen Satz. Und der beginnt so, bete zuversichtlich. Nichts anderes will Jesus in dir und in mir bewirken. Dass wir Vertrauen gewinnen in das Gebet. Und deswegen, wie passt das jetzt zusammen, diese Herausforderung zum Gebet mit all dem, was wir vorher gehört haben. Ich denke, die Forderung der Bergpredigt, angefangen mit den Seligpreisungen, wo es beginnt, selig sind, die da geistlich arm sind, selig sind die Trauernden und die Hungernden und die Barmherzigen und die Sanftmütigen, selig sind Menschen, die verfolgt werden, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun denen, die euch verfolgen. Und die Anforderungen, die Jesus dort an uns stellt, die müssen uns dahin bringen, dass wir begreifen, wir von uns aus können das nicht erfüllen. Und das ist der große Unterschied, den Menschen ausmacht. Der eine erkennt, ich kann das nicht von mir aus, ich brauche da jemanden. Und andere versuchen aus lauter Moralität und Religion das zu erfüllen und sie werden kläglich scheitern. Und deswegen ist das hier die Hilfestellung überhaupt, die Jesus uns hier an die Hand gibt. Wir sind vielleicht verzweifelt. Wie kann ich meine Feinde lieben? Wie kann ich für den anderen da sein und barmherzig sein zu ihm? Dann sagt Jesus hier, pass auf, in deiner Verzweiflung, in deiner Suche nach Veränderung, gibt es jemanden, der dir helfen kann. Und das ist der, zu dem du beten sollst. Und deswegen ist Jesus hier der, der dich ermutigt. Bete, bitte, frage, suche, klopfe an. Und das, was hier dann ausgesagt ist, eigentlich in diesem Vers, ist ein dringendes, suchendes, fragendes, verzweifelndes Gebet und eine Anerkennung der eigenen Hilflosigkeit. Und deswegen habe ich hier zuallererst formuliert, bete zuversichtlich, indem du deine eigene Hilflosigkeit erkennst. Ole Hellesby sagt zu diesem Punkt über die Hilflosigkeit, Hilflosigkeit ist das fraglos das erste und sicherste Kennzeichen eines betenden Herzens. Beten und Hilflosigkeit gehören unlöslich zusammen. Es sind nur die Hilflosen, die beten können. Und ich glaube, es sind auch hier unter uns Menschen, die meinen, sie können ihr Leben allein regeln. Ich bin der Mann, ich schaffe das. Das, was Gott von mir fordert, das werde ich, wenn ich mich schon richtig anstrenge, werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Aber als Christen gehört es zu der wahren Größe anzuerkennen, dass wir es nicht schaffen. Und die stärksten Männer sind die Männer, die sich an den Gott wenden, der ihnen die Hilfe geben kann. Und dass sie sich an den wenden, der ihnen helfen kann. Und deswegen die eigene Notlage erkennen, hilft uns zuallererst zu begreifen, was Gott uns im Gebet an Hilfestellung gibt. Er möchte uns alles geben, was wir brauchen in unserer Not. Wie soll ich überhaupt ein besserer Mensch werden, ein besserer Ehepartner, ein besseres Gemeindeglied, ein liebender Arbeitskollege, wie soll ich das schaffen? Dann geh zu Gott und bitte ihn, dass er deinen Charakter ändert. Du von dir aus wirst es nicht können. Aber hier ist Jesus der, der dich einlädt und der dir sagt, hey, bitte, bitte um Veränderung in dir, bitte um Veränderung im Lebensumständen und du wirst sie empfangen. Und das Besondere hier an der Verheißung, die Jesus gibt, ist, er sagt sie, bittet und ihr werdet bekommen und dann untermauert er sie, weil wir, die einmalige Erwähnung, die reicht uns nicht. Und deswegen sagt es Jesus noch einmal, denn jeder Bittende empfängt. Und ich möchte dich fragen, wo erlebst du diese Hilflosigkeit in Bezug auf dich selber, wenn du dich anschaust und du merkst, hey, ich komme da nicht weiter. Wo bemerkst du die Hilflosigkeit in Beziehungen, in denen du steckst, in Lebensumständen, in den Fragen, wie soll das Leben weitergehen, wie soll ich all die Dinge unter die Füße kriegen, wie soll ich überhaupt leben in dieser zerbrochenen Welt? Dann erkenne, dass du die einzige Hilfe nicht in dir findest, sondern in Gott. Und dann vertraue, dass er dir da begegnen will. Bete, indem du deine eigene Hilflosigkeit erkennst. Und als zweites, ebenso aus diesen Versen 7 und 8 entnommen, bete, indem du inständig betest. Das ist hier der bezeichnende Punkt. Wenn Jesus hier sagt, betet und ihr werdet empfangen, dann sagt ihr nicht, betet einmal, sondern hier geht es um ein beständiges Bitten. Und wenn es so hier ums Klopfen geht, ums Anklopfen, dann ist es nicht ein Klopfen und es wird uns geöffnet, sondern immer weiter klopfen, beständig suchen. Das will Jesus hier eigentlich deutlich machen durch diese Herausforderung, dass wir beten sollen. Bitte beständig. Und in Lukas 18 zum Beispiel, da gibt es ein Gleichnis, von dem Jesus erzählt. Und dort sagt Jesus, er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Das ist das Geheimnis christlichen Gebetes, dass es dranbleibt, dass es nicht aufgibt, dass es nicht müde wird zu beten. Manchmal erhört Gott Gebete sofort und manchmal müssen wir dranbleiben. Und deswegen lese ich das Gleichnis mal. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, sollte es bei ihnen lange hinziehen. Also hier ist ein ungerechter Verwalter und ein ungerechter Richter. Und wenn der schon dem drängenden Bitten einer Witwe nachgibt, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel, an den wir uns wenden. Beständig zu beten, das bedeutet manchmal Jahre zu beten. Manchmal bedeutet es, dass wir Gebetserhörungen in diesem Leben gar nicht wahrnehmen. Von Georg Müller wird berichtet, dass er jahrelang für einen Freund gebetet hat, dass er gerettet wird. Und Georg Müller musste ins Grab gehen mit der Ungewissheit und mit der Gewissheit, dass dieser Mann bisher nicht gerettet war. Aber einige Tage später, nachdem Georg Müller gestorben war, durfte er vom Himmel aus erleben, wie Gott sein Gebet erhört. Das heißt, manchmal dauert es Jahre, dass Gott Gebet erhört, dass Gott an uns arbeitet und uns verändert, dass Gott Situationen und Ehen verändert. Aber es ist das Geheimnis, dass wir zuversichtlich beten, indem wir dranbleiben und nicht aufhören zu beten. Und als dritten Punkt, bete zuversichtlich, indem du der Verheißung Jesu glaubst. Es ist eigentlich so klar und doch so verachtet, dass wir das gar nicht glauben, was Jesus sagt. Bete und dir wird gegeben. Hallo, wer glaubt das? Und genau hier liegt der Schlüssel, dass wir all unser Vertrauen genau da reinsetzen und sagen, und Gott auch da wirklich herausfordern und sagen, Gott, Vater, du hast gesagt, ich soll beten und du wirst mir geben. Ich bete in deinem Willen und dann bitte ich, dass du jetzt wahr machst, was du gesagt hast. Denn ich glaube, dass es wahr ist. Und ich weiß nicht, wie sehr glaubst du eigentlich, dass Gott Gebet erhört? Wie sehr glaubst du das? Oder wie wenig glaubst du an diese Verheißung? Ich glaube, keiner ist hier, der sagt, hey, das habe ich abgehakt, das habe ich schon lang kapiert, da bin ich drüber hinweg, kannst du mir nächste neue Lektionen lehren. Nein, niemand hat diese Verheißung Jesu in der Tiefe erfasst und glaubt daran. Und hier dürfen wir niemals aufhören zu sagen, ach, ja, ich glaube dran. Sondern das muss sich in unserem Leben beweisen. Und vor allen Dingen muss es sich beweisen in dem, wie wir beten. In dem, dass wir alles ihm bringen und ihm vertrauen, dass er die Kontrolle über alles hat. Und dass er Dinge bewegen kann, die wir uns nicht vorstellen können. Und so bringt Jesus ja auch das Gleichnis. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr sprechen zu dem Berg, dass er sich ins Meer versenke und er wird es tun. Und Jesus sagt da, glaubt. Und Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 5, dass wir um Weisheit bitten sollen und nicht zweifeln sollen, dann wird sie uns gegeben werden. Ich glaube, das ist auch eines der Geheimnisse, dass wir zweifeln nicht tun sollen. Jesus sagt, glaub. Jakobus sagt, glaub und zweifle nicht. Das bedeutet aber nicht, dass manchmal in unserem Gebet nicht auch Zweifel durchkommen, so wie bei den Menschen, die in der Apostelgeschichte 12 für den Petrus beteten und wollten, dass er befreit wird. Irgendwie haben sie gebetet und als Petrus vor der Tür stand, konnten sie es nicht glauben. Also da war einerseits das Gebet und dann doch der Zweifel. Und das mag ich auch dir zugestehen, dass wir manchmal beten und da sind Zweifel. Und das ist auch richtig. Aber lasst uns hier wichtig machen, dass wir im Glauben vertrauen, dass das wahr ist, was Jesus hier sagt, nämlich bittet und es wird euch gegeben. Jeder Bittende empfängt, wenn er betet. Glaubst du, dass Gott dich hört? Wenn ja, wie drückt sich das aus in deinem Gebetsleben? Betest du? Und dann ist es Jesus nicht genug, dass er unser Vertrauen stärkt mit dieser Verheißung, sondern er möchte unser Vertrauen noch in einer anderen Weise stärken, indem wir begreifen, nicht nur, dass seine Verheißung wahr ist, sondern wer Gott ist. Und deswegen sagt er in aller Einfachheit, in aller Klarheit, verwendet er hier dann ein Bild und sagt dort, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Jesus möchte deinen Blick ändern und dir dein Verständnis auftun für Gott im Himmel. Und hier wird nochmal ganz klar, und diese Unterscheidung möchte ich auch heute Morgen wieder machen. Beim Gebet geht es um Menschen, die Gott als ihren Vater im Himmel anerkennen. Und die es nicht tun können, die brauchen nicht beten. Denn ihr Gebet wird nicht erhört. Christliches Gebet wird nur erhört, wenn wir eine Beziehung zum Vater im Himmel haben. Aber was macht Jesus hier? Was sagt er? Er vergleicht uns Menschen und sagt, hey, schaut euch doch mal unter euch um. Hier vorhin war ein Vater mit seinem kleinen Sohn, Kwong und Samuel. Ja? Hey, wie könnte der Kwong seinem Sohn nicht das geben, was er braucht? Es liegt doch in der Natur des Menschen, dass er sich kümmert um die Bedürfnisse seines Kindes. Ganz normal, wenn sein Sohn Hunger hat, kriegt er zu essen. Wenn sein Sohn ihn um etwas bittet, dann bekommt er das, was er bittet. Und das Bild, das ist für uns ganz klar, wir als Menschen, wir kümmern uns um unsere Kinder und geben ihnen das, was sie brauchen. Und dann macht Jesus hier das Argument vom Geringeren zum Höheren und sagt, wenn schon wir Menschen, und er sagt hier, wir Menschen, die wir böse sind. Wenn schon wir böse Menschen, und du kannst dich damit angesprochen fühlen, denn Jesus sagt, wir alle sind böse. Im Vergleich zu dem heiligen Gott sind wir böse Menschen. Wenn schon wir böse Menschen gut zu unseren Kindern sind, wie viel mehr denn unser Vater im Himmel? Und ich habe hier mal einen Stein mitgebracht. Wenn dein Sohn dich bittet um ein Brot, wenn er Hunger hat, Abendessen, du setzt ihn in deinen Kinderhochsitz und jetzt muss eigentlich der Babybrei angerichtet werden oder die kleinen Schäfchen mit der leckeren Fleischwurst drauf. Und dann hast du hier den Stein und sagst, Sohn, bitte, hier, ess. Stellen wir uns das mal vor. Und genau so denken wir manchmal über Gott. Und die Bitten, die wir an ihn wenden. Wir denken manchmal, dass Gott uns nicht gibt, was wir brauchen. Und dass er uns manchmal unbrauchbare Dinge gibt. Und vielleicht denken wir manchmal sogar, dass Gott uns schlechte Dinge gibt. Wie hier bei dem zweiten Bild, wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Das ist das, was Menschen manchmal über Gott denken. Dass er ihnen böse, schlechte Dinge zukommen lässt. Aber da müssen wir dahin kommen, dass Gott niemals Schlechtes uns zukommen lässt. Gott macht keine Fehler. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allliebende Gott, der uns nur Gutes zukommen lässt. Und das möchte Jesus, dass wir es verstehen. Und deswegen bete zuversichtlich, indem du Gott als fürsorglichen Vater anerkennst. Und begreifst, wer er für dich ist. Es ist manchmal so, dass wir nicht immer gleich das bekommen, was wir wünschen. Das wissen junge Eltern, die kleine Kinder haben, die mit allen möglichen Wünschen zu ihnen kommen. Und ihr Eltern, ihr gebt den Kindern eine Antwort. Eine Antwort werdet ihr ihnen geben. Entweder es ist ja, sie bekommen das, was sie wollen. Oder nein, sie bekommen nicht, was sie wollen, weil es ihnen schadet. Oder sie bekommen es später, zu einem anderen Zeitpunkt. Und genau das ist auch, worum es bei Gott geht. Gott möchte immer nur das Beste für uns. Und manchmal bedeutet das, dass wir nicht das bekommen, was wir wollen, weil wir ja nicht wissen, was für uns das Beste ist. Und manchmal bedeutet es, dass wir warten müssen. Aber Gott ist der fürsorgliche Vater, an dem wir uns halten. Und ich glaube, das größte Versagen von Christen ist es, dass sie nicht begreifen, wer im Himmel dort oben herrscht und mit welch einer Liebe er auf uns herabschaut und wie sehr er für uns da sein will. Wir erfassen das nicht. Und weil wir das nicht erfassen, beten wir nicht, wie wir beten sollen und vertrauen nicht und glauben nicht. Und doch ist es hier Jesus, der uns einlädt, daran zu glauben. Denn eines ist sicher, und das Kreuz hinter mir zeugt davon, dass Gott schon alles getan hat, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Unser tiefstes Bedürfnis war unsere Erlösung, und die hat Gott für uns erworben, als Jesus Christus an einem Kreuz für uns starb. Und alles, was wir brauchen, ist eigentlich in Jesus erfüllt. Und Paulus sagt es, Gott ist durch die Botschaft und das, was am Kreuz geschehen ist, für uns. Er hat sein Kostbarstes gegeben für dich. Und deswegen glaub, weil du ans Kreuz glaubst, an die Liebe Gottes, die er für dich hat. Und erinnere dich daran, Gott hat den Beweis seiner Liebe für dich am Kreuz auf Golgatha schon abgeleistet. Und wenn du manchmal zweifelst, dann geh zum Kreuz und begreif, dass dort alles getan ist für dich, was du brauchst. Jesus erwähnt dann hier in diesem Vers die guten Gaben, die wir unseren Kindern geben und vergleicht sie mit der guten Gabe, die wir vom Vater bekommen. Und was ist diese gute Gabe? Der Lukas hat in einem seiner Berichte, auch in Lukas 11, ein Gleichnis beschrieben von einem Freund, der sich nachts an den Nachbarn wendet und dort anklopft. Der Nachbar in der Nacht hat sich zu Bett gelegt und seine Kinder liegen vor der Tür und er kann eigentlich gar nicht an die Tür rankommen. Aber aufgrund der Unverschämtheit, dass der Freund in der Nacht, vielleicht um 3 Uhr nachts, klopft und so dreist ist, aufgrund der Unverschämtheit steht der Nachbar auf, öffnet die Tür und gibt ihm das, was er wünscht, nämlich 3 Brote für den Gast. Und dann sagt Jesus genau diese Verheißung, die wir gelesen haben, aber er beendet sie dann ein wenig anders. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also hier haben wir dann die Erklärung. Was ist denn das Gute überhaupt? Es ist der Heilige Geist, den wir brauchen, in unserer Hilflosigkeit, in den Fragen unseres Lebens, in dieser zerbrochenen Welt, ist das Beste, was wir von Gott empfangen können. Nicht eine Finanzspritze, nicht körperliche Heilung, sondern den Geist Gottes, der uns hilft, mit allem umzugehen, was in unserem Leben an Schwierigem und am Schönen da ist. Gott möchte uns die Kraft geben, mit der wir durch unser Leben gehen sollen. Und das ist seine Kraft. Es ist der Geist Gottes. Es ist der Heilige Geist, um den wir bitten. Hast du schon mal darum gebeten, dass Gott dir mehr gibt von seinem Geist? Hier sagt Jesus, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und ich lade dich ein, bitte Gott gerade um diesen Beistand. Jesus bezeichnet ihn als den Tröster, der uns helfen wird in der unheilbaren Krankheit des Bruders oder in der unheilbaren Krankheit, die du vielleicht hast und in der schwierigen Situation, in der du dich befindest. Dort brauchst du einen Tröster, einen Beistand, jemanden, der dir hilft. Und genau den will Gott dir geben. Das ist das Beste. Und nebenbei gibt es noch viele andere gute Dinge, die wir von Gott erbitten können. Und auch die sind damit hineingenommen. Also lasst uns das begreifen, dass wir zuversichtlich beten dürfen und allen Grund haben, weil wir anerkennen, dass wir hilflos sind und dass wir beständig weiter beten sollen und weil wir glauben, dass Gott das wahrmachen kann und weil wir ihn als Vater anerkennen. Lass uns Beter sein, die das in ihrem Leben auch umsetzen. Und dann als letzten Punkt, den will ich auch noch hier mit reinnehmen. Es ist sozusagen die abschließende Formel eines Teils in der Bergpredigt. Wir haben von Kapitel 5, Vers 17 bis hier den Hauptteil der Bergpredigt, der hier jetzt in dieser sogenannten goldenen Regel zum Abschluss kommt. Und die will ich nochmal lesen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Jesus hat angefangen damit, dass das Gesetz und die Propheten erfüllt wurde in Jesus. Und dann schlüsselt er dieses Gesetz auf und stellt da die falsche Überlieferung und stellt da die tiefere Bedeutung des Gesetzes. Und hier am Ende jetzt kommt er zum Abschluss sozusagen die Klammer, das Gesetz und die Propheten, und sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Man nennt es die goldene Regel. Sie gibt es in vielen Religionen, aber meistens ist sie genau andersrum gedreht. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja? Hört sich gleich an, ist aber einfach negativ formuliert. Und Rabbi Hillel, ein jüdischer Gelehrter, auch in der Zeit Jesu, er hat es auch so formuliert und er sagte, was du hast, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen an. Das ist das ganze Gesetz. Und alles andere ist Erklärung. Aber wir müssen den entscheidenden Unterschied erkennen. Das eine bedeutet, willst du nicht, dass man dich beklaut, dann beklau keine anderen. Willst du nicht, dass man dich haut, dann hau niemand anderen. Willst du nicht, dass man dich beschimpft, dann beschimpf niemand anderen. Ganz einfach. Negativ. Vermeide, was du willst, dass andere dir nicht antun. Und so können wir uns zurückziehen und meinen, hey, wir sind ja ganz feine Menschen. Wenn wir das nicht anderen tun, was wir nicht selber, dass man will, dass man das uns antut. Aber Jesu Aussage hier ist radikal anders. Jesus sagt, hey, was du willst, dass man dir tut, das tu anderen. Verstehen wir den Unterschied? Hier geht es um ein aktives Handeln und nicht um ein passives Vermeiden von bösen Dingen, die man uns antut, sondern es geht um ein gutes Tun gegenüber anderen. Wenn du willst, dass man dich liebt, dann liebe andere. Wenn du willst, dass man über dich gut redet, dann rede über andere gut. Wenn du willst, dass man dir gibt, dann gib anderen. Wie würde eine Welt aussehen, in der Menschen das leben würden? Wie würde eine Gemeinde aussehen, in der diese goldene Regel befolgt werden würde? Letztendlich ist das das Zentrum vom Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz erfüllt. Wenn du willst, dass man dich liebt, lieb andere. Darf ich uns ermutigen, dass wir diese goldene Regel zu Herzen nehmen und auch hier jetzt anfangen zu beten, hey, ich kann das nicht. Erstens weiß ich nicht, was ich selber will und zweitens, wenn ich schon weiß, was ich will, dann kann ich das auf keinen Fall anderen geben. Hilf mir dabei, andere zu lieben. Hilf mir dabei, ein großzügiger, barmherziger Mensch zu werden. Hier beenden wir jetzt diesen Hauptteil der Bergpredigt und wir kommen nun zum Ende und ich möchte uns herausfordern, das, was Jesus uns in den letzten Wochen gesagt hat, kann eine Welt verändern, kann eine Gemeinde verändern, kann dich zu einem radikal anderen Menschen machen. Und ich habe so Angst, dass die Predigt an mir vorbeigeht, hier rein, da raus. Und ich habe so Angst, dass das bei uns auch so ist. Wir hören so viel und es passiert so wenig. Und ich bete und ich flehe zu Gott, habe heute nachts gebetet, dass Gott uns dort verändert und uns zu Menschen macht, die begreifen, was wir in ihm haben und wie wir zu ihm beten können. Und dann lass uns Menschen sein, die verändert sind, als Bürger des Reiches, so wie Jesus sie uns vorstellt. Und nicht nur als billige Kopien von Christen, die einfach Christen heißen, aber letztendlich mit dem Namen Jesu und seinem Charakter und seinen Forderungen wenig zu tun haben. Wir brauchen dazu Gottes Gnade, wir können es nicht von uns. Und deswegen lade ich ein, dass wir zusammen nun aufstehen und uns an diesen Gott wenden. Ihn als Vater erkennen, der uns jetzt hier als kleine Gemeindefamilie sieht und uns alles Gute geben will. Lass uns aufstehen. Ich lade ein, dass einige beten Und ich werde dann abschließend beten. Amen.
Ja, das ist das, was du sagst, ist die Wahrheit, weil ich von meinem Vater in Gott komme. Ich bitte von ganzem Herzen, schenk uns die Liebe und die Kraft, dass wir da deine Gesinnung und Handeln und Wandeln zu jedem Menschen, auch wenn er uns manchmal nicht passt, dass wir ihn trotzdem lieben und mit Gerechtigkeit umgehen und wollen mit dir bei. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Vater, unser größter Mangel ist, dass wir dich zu schlecht kennen, dich zu wenig erkennen, somit oft selber versuchen, uns Dinge zu lösen und vergessen dabei, dass du es gut meinst und dass du vieles für uns vorbereitet hast. Erfüll du diesen Mangel, Herr, Leute, dass wir dich erkennen und deinen Vater lieben.
Amen. Amen.
Vater, gib uns deinen Heiligen Geist mehr in uns und den, dass er uns kann die Augen öffnen. Für deine Liebe, für deine Größe, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Lass uns das immer besser erkennen. Schenk uns mehr besonders. Beständigkeit in Bitte und das absolute Vertrauen, was nur du in unser Herz legen kannst. Lege es hinein. Amen.
Amen. Ja, Vater, es gibt kaum eine ermutigendere und tröstlichere Bibelstelle als die, zu wissen, du hörst uns. Herr, aber wir haben Glauben und doch glauben wir nicht, wie wir glauben sollten. Und so bete ich, Herr, ich glaube an diese Verheißung, hilf meinem Unglauben. Ich möchte ein Beter werden, möchte darum beten, dass wir alle Beter werden, die begreifen, wer der Vater im Himmel ist, die begreifen, wie viel Gutes du uns geben kannst, wie du uns verändern willst, wie du uns führen willst durch die Schwierigkeiten unseres Lebens. Danke dir, dass wir in dir und im Gespräch mit dir den kostbarsten Schatz haben, den wir uns vorstellen können. Und ich bete, hilf, diesen Schatz zu entdecken und immer neu mit ihm zu leben. Amen. Amen.
Amen.